Was wäre, wenn in ein paar Jahren wir uns am Sonntag zum Gottesdienst treffen? Vielleicht in einem anderen Gebäude, weil wir hier nicht mehr alle Platz hätten. Und in unseren Reihen Menschen sitzen würden, die noch nicht allzu lange zum Glauben gekommen sind und jetzt zu unserer geistlichen Familie gehören. Einige dieser Menschen sind noch jung, andere sind schon mittleren Alters und es gibt auch solche älteren Semesters. Einige von ihnen kommen ursprünglich aus anderen Kulturen, haben eine andere Hautfarbe. Was wäre, wenn diese unterschiedlichen Menschen aus verschiedenen Generationen und Hintergründen kaum erwarten können, sich zu sehen, auch während der Woche, aber natürlich auch am Sonntag, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Was wäre, wenn alle diese Leute Gott leidenschaftlich lieben wollen? Weil sie ganz klar erkannt haben, Gott ist der Mittelpunkt und die Antriebskraft ihres Lebens. Er ist ihre große Liebe, ihr größter Schatz. Und genau deshalb haben diese Menschen auch ein tiefes Bedürfnis, echte Beziehungen auch untereinander zu pflegen, weil sie einander helfen wollen, geistlich zu wachsen. Sie wollen nicht bleiben, wie sie sind. Sie wollen sich und auch Gott mehr kennenlernen. Sie wollen verändert werden, Christus ähnlicher werden, lernen, mehr so zu lieben, wie er liebt. Und weil sich diese Menschen mögen, wollen sie auch einander dienen mit der Gabe, die Gott ihnen geschenkt hat. Und natürlich haben sie auch einen Blick für die Welt, in der sie leben. Sie laufen nicht durch ihren Alltag, durch ihr Leben mit Scheuklappen, sondern seit sie diese echte, lebendige Beziehung zu Jesus haben, ist es ihr tiefstes Verlangen geworden, dass auch andere, ihre Arbeitskollegen, ihre Freunde, ihre Nachbarn, ihre Verwandten, die Menschen auf der Straße, in der Stadt, diesen Jesus kennenlernen. Was habe ich gerade getan? Ich habe uns unsere Gemeindevision vorgestellt. Was wäre, wenn diese Vision Realität würde? Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich möchte uns heute in dieser Botschaft ermutigen, visionär zu denken. Und wir können das von einem Mann der Bibel ganz besonders lernen. Der Mann und das Buch, das nach ihm benannt wurde, heißt Nehemia. Bevor wir uns den Bibeltext anschauen, möchte ich kurz ein paar Takte zum historischen Hintergrund sagen, damit wir ein bisschen verstehen, wann das alles stattfand. Wegen ihres Ungehorsams und des immer wiederkehrenden Götzendienstes wurde das Volk Israel zunächst in die assyrische Gefangenschaft, dann in die babylonische Gefangenschaft verschleppt. Im Jahre 539 vor Christus wurden aber die Babylonier selber von den Persern besiegt und der persische König Kyrus ermutigte einige Juden zur Rückkehr in ihre Heimat. Nach 70 Jahren Gefangenschaft kehrten vielleicht so ungefähr 50.000 Juden heim, begannen den Tempel wieder aufzubauen. Dann im Jahre 458 vor Christus unter Führung von Esra gab es so einen zweiten Schub Juden, die nach Jerusalem heimkehrten. Esra tat sein Bestes, das Volk aufzurütteln, geistlich und moralisch zu inspirieren, aber er erlebte auch viel Entmutigendes. Einige Jahre später, um das Jahr 445 vor Christus, das heißt also fast 100 Jahre, nachdem die ersten Heimkehrer wieder im Land Israel waren, sprach Gott in Persien zu Nehemia und legte ihm eine Vision aufs Herz. Die Mauern und Stadttore von Jerusalem lagen ja immer noch in Trümmern. Irgendwie hatten sich die Leute, die zurückgekehrt waren, im Heute so behaglich wie möglich eingerichtet, aber keiner war bereit, die harte Arbeit auf sich zu nehmen, um die Mauern der Stadt wieder aufzubauen. Und so lebten sie eigentlich an ihrer Berufung und Bestimmung, eine heilige Nation zu sein, durch die Gott die ganze Welt segnen wollte, weil das war die Bestimmung Israels, vorbei. Als Nehemia, der übrigens was von Beruf war, Bibelleser unter euch, war er Finanzminister, war er Kutscher, war er des Königs Mundschenk. Da gibt es ein schönes Wort heute, aber naja, es fällt mir jetzt nicht ein. Sommelier, ja? Der Sommelier, genau, ja. Aber das war ein bisschen mehr als nur der Sommelier. Eigentlich war es ein ganz gefährlicher Job, weil er musste einfach, bevor der König eben seinen Wein genießen konnte, vorher den Wein trinken, um sicherzustellen, dass er nicht vergiftet war. So war das damals in der Antike. Aber auf jeden Fall ein schöner Job, sehr nahe am König und natürlich ein Vertrauensjob. Er war Mundschenk des Königs von Persien. Und als er hörte, was in seiner Heimat eigentlich vor sich ging, was heißt Heimat? Er selber war ja nicht in diesem Land aufgewachsen, aber als er hörte, dass das Volk Israel, sein Volk, wie es denen ging, da erwuchs in ihm die Vision, die Mauern von Jerusalems wieder aufzubauen. Und von diesem Unternehmen handelt eigentlich das Buch Nehemia. Ich möchte uns zunächst mal die ersten drei Verse aus Kapitel 1 vorlesen. Es ist ein historisches Buch und es beginnt auch so. Dies ist der Bericht Nehemias, des Sohnes Hachaljas im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien. Im Monat Kislev hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Judäa. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um Jerusalem? Sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Das war keine gute Nachricht, die Nehemia von seinem Bruder Hanani hier hören musste. Was bewirkt diese Information? Nun, sie löst in seinem Herzen erstmals eine geistliche Traurigkeit aus. Aber ich finde es beeindruckend, diese Traurigkeit, sie führt nicht zur Resignation, dass er eben denkt, nun ja, da kann man nichts machen, Jerusalem liegt einige tausend Kilometer entfernt. Nein, diese Information entfacht in ihm eine Vision. Und ich glaube, deshalb ist Nehemia auch für uns heute, die wir auch in einer Welt leben, in der wir mit schlechten Nachrichten überschüttet werden, eine sehr interessante biblische Persönlichkeit, weil wir in ihm einen Mann sehen, der eine Vision hat und im Vertrauen auf Gott Schritte wagt, um diese Vision zu verwirklichen. Und in dieser Predigt werde ich das Wort Vision immer wieder benutzen, und ich meine damit die Fähigkeit, mit seinem Herzen zu sehen, was Gott tun kann. Das ist meine Definition von Vision. Übrigens, der Name Nehemia, er bedeutet ja übersetzt Gott tröstet oder Gott der Herr oder der Herr hat getröstet. Nehemias Weitsicht, seine Vision, sein Vertrauen, sein Gebetsleben, sein Engagement brachte dem Volk Gottes großen Trost in einer Zeit der großen Not. Und weil er eine Vision hatte, hatte er Hoffnung. Lass uns ein bisschen darüber nachdenken. Was ist so typisch für einen Menschen, der nicht nur mit sich selbst und seinen Umständen zufrieden ist, sondern auch wirklich in Visionen denken kann? Erstens, ein Visionär sieht die Not. Das ist das Erste, was wir hier von Jeremia eigentlich lernen. Plötzlich wird die Routine dieses Mannes unterbrochen von diesen Männern, die eine schlechte Nachricht bringen. Vers 3. Jerusalem hat keine Mauern, keine Tore, die Stadt ist wehrlos gegen die Angriffe des Feindes. Entsprechend ist auch die Stimmung der Menschen, sie sind hoffnungslos. Jerusalem, die Stadt Gottes, die Stadt, in der früher die Gegenwart Gottes in Liebe und Barmherzigkeit von denen erfahren wurde, die Gott aufrichtig suchten. Jerusalem, die Stadt, der einst die Herrlichkeit Gottes wohnte, ist jetzt nur noch ein Schandfleck. Nehemia hört diese Information und ist besorgt. Er sieht mit seinem geistlichen Auge die Not. Liebe Geschwister, eine von Gott geschenkte Vision beginnt zuerst mit einem Anliegen. Du siehst dich um und du erkennst die Not und sie lässt dich nicht kalt, sie beunruhigt dich. Natürlich gibt es in der Gemeinde und auch in der Welt mehr Nöte, als wir lösen können. Wir haben weder die Zeit noch die Energie, uns um alle Nöte zu kümmern. Aber wenn Gott uns beruft, dann beruft er uns, eine gewisse Not zu erkennen und der nachzugehen. George Bernard Shaw, der englische Dramaturg, der hat mal gesagt, das größte Übel, das wir unseren Mitmenschen antun können, ist nicht, sie zu hassen, sondern ihnen gegenüber gleichgültig zu sein. Das ist absolute Unmenschlichkeit. Und meines Wissens nach war Shaw kein Christ. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich denke, er hat da was erkannt. Wenn wir durch die Gnade Gottes anfangen wollen, die Mauern wieder aufzubauen, müssen wir zuerst den Schutt sehen. Die Menschen um uns herum dürfen uns nicht gleichgültig sein. Wir müssen ihre Not, die Misere der Sünde sehen. Eine Vision ist also eine Überlegung darüber, was Gott durch uns tun will in dieser Welt. Im Grunde ist eine Vision immer verknüpft mit dem Auftrag, den wir haben. Da geht es nicht darum, den Status quo zu behalten. Man kann auch als Christ sehr bequem werden. Sehr schnell dreht man sich nur noch um sein eigenes frommes Ich, hat überhaupt keine Sicht mehr für die Not um sich herum. Wir leben in einer dunklen, in einer verdorbenen, verlorenen Welt und wir wissen, dass diese Welt vergehen wird. Und es wäre eine absolut falsche Haltung, wenn wir nur noch danach trachten würden, diese Zeit hier auf dieser Erde irgendwie zu überbrücken. Am besten mit verschlossenen Augen, zurückgezogen in unserer christlichen Subkultur, um ja nicht die Not zu sehen. Tatsache ist, in dieser Welt gibt es viele zerbrochene Herzen, zerbrochene Familien, bedürftige Leute, zertrümmerte Leben. Und es gibt Götzendienst auf allen Ebenen. Gott wird in so vielfacher Weise entehrt. Sehen wir noch diese fürchterliche Not? Oder haben wir unsere Augen verschlossen in der Hoffnung, dass bald die Entrückung kommt und wir die Augen nur noch im Himmel auftun müssen? Ein Visionär sieht die Not. Zweitens, ein Visionär, wie Nehemia einer war, fühlt aber auch die Not. Vers 4, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang und fastete. Es gibt nicht so etwas wie eine emotionslose Vision. Bill Heibels sagte einmal, eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, das unsere Leidenschaft entfacht. In dem Punkt gebe ich ihm recht. Eine gottgeschenkte Vision entfacht in einem immer eine Begeisterung, eine Leidenschaft. Nehemia trauert um die Stadt. Es ist eine geistliche Traurigkeit, die ihn befällt, denn die Stadt, die ein Licht sein sollte für die Nationen, war zum internationalen Gespött geworden. Nehemia war so bewegt von dieser Not, dass er anfing, tagelang zu fasten, zu weinen, zu trauern. Er weinte mit den Weinenden, er weinte vor allem über die Sünden des Volkes Gottes. Merken wir, Visionen werden geboren, wenn Menschen fast aufgerieben werden von der Spannung, die zwischen dem besteht, wie etwas ist und wie etwas sein könnte oder sein sollte. Was bringt uns zum Weinen? Bewegt uns das noch so tief innerlich, wenn wir Menschen sehen, deren Leben in Trümmern liegt? Ich denke, unsere hochmediale, postmoderne Zeit ist eine Zeit der Gleichgültigkeit. Man wird ja täglich überschüttet mit Nachrichten und die schlechten Nachrichten überwiegen. Ständig fließt ein Strom von schlechten Nachrichten auf uns ein. In der Tagesschau hören wir von dem letzten Selbstmordattentat, aber das hat man schon so oft gehört. Wir hören und sehen die Nachrichten und trinken genüsslich unser Weizenbier in unserem Fernsehsessel. Wer nicht mehr mitleiden kann mit anderen, der wird den verlorenen Seelen gegenüber kalt. Jesus konnte weinen über Jerusalem. Er blieb nicht unberührt angesichts des kommenden Gerichts. Es wäre furchtbar, wenn unsere Herzen kalt und gefühllos und gleichgültig bleiben würden angesichts der Verlorenheit, die sich auch vor unseren Augen Tag für Tag abspielt. persönlich wünsche mir mehr von der Wesensart, von der Begeisterung, der Leidenschaft, von dem Herzen und der Liebe und dem Mitgefühl, das uns Jesus und auch hier Nehemia veranschaulicht. Visionäre sehen die Not, sie fühlen die Not. Drittens, sie teilen die Not mit Gott. In den Versen 5 bis 10 lesen wir ein wunderbares Gebet. Es ist das erste von 12 Gebeten in diesem Buch. Wie oft übrigens planen wir etwas und dann bitten wir Gott, dass er unseren Plan segnet. Kennt ihr das? Nehemia macht diesen Fehler nicht. Im Monat Kislev, das heißt also im November, Dezember, hört er von seinen Landsleuten über die Zustände in Jerusalem. Und dann in Kapitel 2 lesen wir davon, erst im Monat Nisan, das heißt also im März, April, also 4 Monate später, redet er mit dem König Artaxerxes. Was macht er in dieser Zeit? Er fastet und betet. Gebet ist unheimlich wichtig, damit eine Vision reifen kann. Wenn man zu schnell auf eine Vision reagiert, ist das so, als würde ein Baby vorzeitig geboren werden. Oft sind diese Babys schwach. Manche sind gar nicht überlebensfähig. Und so ist es auch mit einer Vision. Unreife Visionen sind meistens schwach. Aber durch das Gebet werden wir von Gott vorbereitet, um die Glaubensvision, die er uns ins Herz legt, auch durchzuführen. Gebet hilft uns auch zu unterscheiden zwischen einer guten Idee und einer Gottesidee. Das ist ein Unterschied. Eine gute Idee und eine Gottesidee, ne? Es sensibilisiert uns dafür, zu erkennen, wenn Gott anfängt zu wirken, und hilft uns, die Gelegenheit nicht zu verpassen. Deshalb brauchen wir dieses Gebet. Sehen wir uns mal dieses erste Gebet Nehemias genauer an. Es ist das Gebet eines Visionärs, wie ich finde. Was ist typisch für es? 4 Dinge stehen hier hervor. Erstens, ein visionäres, ein weitblickendes Gebet erhebt Gott. Vers 5. Ach Herr, du Gott des Himmels, du mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist Gnade denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Womit beginnt Nehemia? Er beginnt mit Anbetung. Sehen wir das hier? Er wusste, dass er einer Situation gegenüberstand, die er allein nicht lösen konnte. Aber er wusste auch, dass mit Gott alle Dinge möglich sind. Und er beginnt, seinen Gott zu erheben, groß von seinem Gott zu reden. Das ist Anbetung. Er weiß, Jahwe ist ein souveräner, ein mächtiger, ein ehrfurchtsgebietender Gott. Er ist der Bundesgott Israels, der Gnade, Chesed, steht hier, denen erweist, die ihn lieben. Oswald Chambers, er schreibt in seinem hervorragenden Andachtsbuch, mein Äußerstes für sein Höchstes. Lass mal dieses Zitat auf euch wirken. Unternimm nichts voreilig, auch nicht aus deinem Wunsch heraus zu tun, was er will. So oft fangen wir 1000 Dinge von uns aus an. Und dann belasten uns Menschen und Probleme so sehr, dass wir Gott nicht mehr anbeten und auch nicht mehr wirksam für andere beten. Wenn wir eine Aufgabe bekommen und die entsprechende Belastung spüren, aber nicht in einer Haltung der Anbetung sind, verschließen wir uns Gott und verzweifeln. Es ist unheimlich wichtig, jede Aufgabe, jede Herausforderung mit einer Haltung der Anbetung anzufangen. dass wir immer wieder sagen, Herr, du stehst über allem, du bist mächtig, du wirst deinen Plan erfüllen und deine Gnade und deine Liebe erweisen, wie und wann du willst. In deiner Souveränität kann ich ruhen, auch wenn ich handeln muss. Deshalb lasst uns in unseren Gebeten die Anbetung immer an erster Stelle setzen, weil dadurch beugen wir uns vor dem, der über uns steht, unserem Herrn. Ein visionäres, weitblickendes Gebet scheut sich nicht, auch Sünde zu bekennen. Das ist hier das Zweite, Verse 6 und 7. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr. Ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben. Auch ich und meine Verwandten, wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Ist echt beeindruckend, wie sich Nehemia hier mit einschließt in dieses Sündenbekenntnisgebet. Er stellt sich unter die Schuld seines Volkes, obwohl er persönlich überhaupt nicht daran schuld ist, dass es in Jerusalem so aussieht. Aber er weiß, dass auch er ein Sünder ist. Auch wenn er damals, als das Volk Israel gegen Gott sündigte, noch gar nicht lebte. Und er stellt sich mit den anderen auf eine Stufe. Hier finden wir kein Gruppendenken, ihr Bösen aus Jerusalems, ihr seid ja selbst schuld und ich Guter, sondern es heißt bei Nehemia immer wir. Wir. Und ich denke, das ist auch ein Indiz dafür, dass dieser Mann ein demütiges Herz hatte. Er zeigt uns durch dieses Gebet auch, was Demut bedeutet. Kein Stolz, keine Absonderung, kein Angriff und auch kein Rückzug. Das ist unheimlich wichtig, nicht nur für unser persönliches Gebet, sondern auch für unser Gemeindegebet. Und vielleicht müssen wir auch kollektiv immer wieder überlegen, wo müssen wir auch als Gemeinde uns beugen und Sünde erkennen und Sünde bekennen. Wir werden immer wieder schuldig und wir leben aus der Vergebung. Und keiner von uns kann schuldlos mit dem Finger auf den anderen zeigen. Nicht umsonst heißt es auch im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Ein visionäres Gebet erhebt Gott, bekennt Sünde. Drittens, wiederholt Wahrheit. Nehemia erinnert Gott an sein Wort und er tut das nicht, weil er meint, Gott hätte sein Wort vergessen, sondern es ist letztlich eine Bitte, sein Wort zu verwirklichen. Ich lese uns mal diese Verse, aber denke doch daran, betet er zu Gott. Was du zu Mose gesagt hast, wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ich euch bis ans Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch an den Ort, wo ich für immer wohnen will. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke befreit hast. So betet er. Und erinnert Gott in seinem Gebet eigentlich an seine starke und treue Hand. Erinnert Gott daran, du hast dieses Volk ja schon oft gestraft und du hast sie wieder heimgeführt. Du hast ihnen vergeben, du hast sie nicht im Stich gelassen, du hast sie befreit und er begründet damit seine Zuversicht in Gottes Macht und auch in Gottes Wort. Und ich denke, es ist wichtig, dass auch wir in unseren Gebeten immer wieder Bezug nehmen auf die offenbarte Wahrheit Gottes. Wir dürfen so beten, Herr, du hast in deinem Wort gesagt, Du hast uns in deinem Wort Verheißungen gegeben. Du hast uns in deinem Wort gesagt, dass du deine Gemeinde bauen wirst. Wenn wir uns zu dir halten, wenn wir dich lieben, wenn wir einfach dir nachfolgen, dann haben wir eine Menge Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, auch für die Gemeinde. Und du hast uns gesagt, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird. Darauf vertrauen wir. Ein visionäres Gebet erhebt Gott, bekennt Sünde, erinnert an Wahrheit. Viertens, er sucht Hilfe. Er betet ja hier, bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir und lass mich bei ihm Gnade finden, denn ich war der Mundschenk des Königs. Wir können von Gott erwarten, dass er uns hilft, dass er unsere Gebete nach seinem Willen erhört, dass er seine Verheißungen erfüllt. Nehemia kannte den mosaischen Bund, der die Wiederherstellung eines übrig gebliebenen Restes nach dem Exil verhieß. Übrigens, ich finde das so fantastisch, dass eigentlich Gott hatte das schon im 5. Mose 30 versprochen, in der ellenlangen Predigt des Mose, wo er alles nochmal zusammenfasst. Da stand schon diese Verheißung drin, Kapitel 30, 1 bis 5, können wir sie lesen, wo Gott sagt, wenn du umkehrst und deinem Gott gehorchst und wenn du mir mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele nachfolgst, dann wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Und er wird dich wieder sammeln aus allen Völkern und so weiter. Und gegründet auf diese Verheißung sucht jetzt Nehemia Hilfe. Und er bittet Gott um Erhörung. Wenn der Fluch Gottes wörtlich ausgeführt wurde, wie viel mehr wird der Segen genauso wörtlich sich erfüllen? Sehen wir, was da passiert? Während Nehemia betet, wurde seine Last für Jerusalem immer größer. Und seine Vision über das, was getan werden sollte, immer klarer. Ich glaube, echtes, ehrliches, weitblickendes Gebet hält unser Herz und auch unseren Verstand in einem gesunden Gleichgewicht, sodass wir nicht ungeduldig werden und meinen, wir müssten dem Herrn vorauslaufen. Wenn wir im Gebet unsere Aufgaben mit ihm besprechen, kann Gott uns führen und uns auch zeigen, was wir tun sollen oder auch wann und wie wir etwas tun sollen. Was können wir also von Nehemia lernen? Visionäre sehen die Not, sie fühlen die Not, sie teilen die Not mit Gott im Gebet. Viertens, sie teilen die Not auch mit anderen Gotteskindern. Vers 11a, lese ich das heraus? Ich möchte diesen Nebensatz hier noch unterstreichen. Bitte höre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Nehemia ist nicht der Einzige, der hier betet. Aber wer sind diese Diener, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten, wie das wörtlich hier heißt? Es sind seine Freunde. Es sind seine Glaubensbrüder. Wir würden sagen heute, es sind seine Glaubensgeschwister, denen Nehemia hier seine Not, sein Anliegen, seine Vision mitgeteilt hatte und die bereit waren, im Gebet mitzukämpfen. Sie hatten sich mit ihm eingereiht in diese Glaubensvision. Sie beteten mit. Und liebe Geschwister, genau in der Phase befinden wir uns auch, wenn es um unsere Glaubensvision geht. Und ich glaube, wir können die Wichtigkeit des Gebets, auch des gemeinsamen Gebets, nicht genug unterstreichen. Das gemeinsame Gebet ist äußerst wichtig, wenn es darum geht, eine Vision zu verinnerlichen, eine Vision umzusetzen und dem Auftrag, den Gott uns anvertraut hat, zu erfüllen. Und deshalb suchen wir doch das Gebet mit anderen, die mit uns auf dem Wege sind, in den verschiedenen Gebetsgruppen. Da wollen wir immer wieder auch gezielt für unsere Vision beten. Es liegt ein Segen auf dem gemeinsamen Reden mit Gott. Weil dadurch entsteht auch eine Einheit. Dadurch macht man sich eins und sagt, ja Herr, wir wollen gemeinsam diese Mauer bauen. Das hier, was hier in Trümmern liegt, aufbauen, hineinwirken in diese Welt. Kreativ, aufbauend, erbauend. Wenn wir wirklich noch eine Vision haben für Menschen, die uns wichtig sind, die uns nahe stehen, deren Leben aber noch in Schutt und Asche liegt, ungeschützt von den Angriffen des Feindes, des Widersachers, dann müssen wir zusammenrücken und mehr beten. Menschen, die eine Vision haben für das Wirken Gottes, teilen ihre Not auch mit anderen. Noch ein letztes. Wir haben hier von Nehemia soweit gelernt, Visionäre sehen die Not, sie fühlen die Not, sie teilen die Not mit Gott im Gebet, aber auch mit anderen, die Gott lieben, die mit auf diesem Weg sind. Hier noch ein letztes. Sie sind auch bereit, Gottes Willen in der Kraft Gottes zu tun. Ich nehme das aus Vers 11b. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir und lass mich bei ihm Gnade finden. Aus diesen Worten können wir raushören, wie Nehemia bereit war, den Willen Gottes zu tun. Er war nicht nur bereit zu beten, sondern auch zu handeln. Bei Nehemia gehört Beten und Handeln zusammen. Ora et labora, bete und arbeite. Ja? Aus der Kontemplation fließt die Aktion. Das ist die Reihenfolge. Das Gebet kann nicht die Arbeit ersetzen, aber die Arbeit darf das Gebet nicht verdrängen. Beides gehört zusammen und beides braucht Zeit und hat auch seine entsprechende Zeit. Der Entschluss zu handeln stand bei Nehemia fest. Aber er wollte nichts tun aus eigener Kraft. Er sagt, hilf du mir, Herr, aus deiner Kraft will ich gehen und reden. Und lass du mich beim persischen König Gnade finden. Bereite du alles vor. Jemand hat mal gesagt, Beten bewirkt nicht, dass der Wille des Menschen im Himmel durchgesetzt wird, sondern dass der Wille Gottes auf Erden geschieht. Und Gott hat einen Plan. Und er hat in seinem Plan das so beschlossen, dass er zur Durchführung seines Willens Menschen gebraucht, sogar schwache Menschen gebraucht. Menschen, die sich ihm hingeben und in Abhängigkeit von Gott ihm dienen wollen. Nehemia war einer davon und ich bin sicher, er will auch dich und mich gebrauchen. Es ist wichtig, dass wir da aus unserer Bequemlichkeitszone herauskommen. Wir müssen endlich heraus aus dem warmen Nest. Werner hat dieses Lied am Anfang gesungen. Du beflügelst mich. Du hast mir Flügel geschenkt. Ein Nest ist gut. Ach, wie schön ist es im warmen Nest. Ein Nest ist notwendig für den kleinen Vogel, wenn er noch im Ei ist. Wenn er aber Flügel bekommt, dann muss er raus aus dem Nest. Ein Nest ist ein guter Ort zum Ausbrüten, aber ein schlechter Ort, um das Fliegen zu lernen. Es ist eine Tragik, wenn Leute nicht bereit sind, das Nest ihres bequemen Lebens zu verlassen. Nur so lernen wir fliegen, wenn wir aus dem Nest uns rausbewegen. Ich denke, dieses Wort hier will uns ermutigen, visionär zu denken Und Nehemia zeigt uns, dass wir im Glauben das in Anspruch nehmen sollen, was Gott für uns bereithält. Es liegt allerdings an uns, aus dem sicheren Boot auszusteigen und im Aufblick zu Christus Schritte des Glaubens zu gehen. Die Hände und Füße Jesu in dieser Stadt sind deine und meine Hände und Füße. Und er möchte, dass wir sie gemeinsam einsetzen zu seiner Ehre und zum Aufbau seiner geliebten Gemeinde. Das ist unser Auftrag. Nicht, weil ich das sage, sondern weil das Wort Gottes das sagt. Was ist deine Vision für dein Leben? Was ist deine Vision für unsere Gemeinde? Welches Bild von der Zukunft unserer Gemeinde löst in dir Begeisterung aus? Ich empfinde tiefe Begeisterung, wenn ich einfach so ein paar Jahre vorausdenke, wenn ich davon träume und ich stelle mir diese Gemeinde vor als ein freundlicher, ein offener Ort. Eine Gemeinde, die aus Menschen besteht, unterschiedlicher Generationen und Hintergründe. Aus Menschen, die Gott leidenschaftlich lieben. Ich habe jetzt hier mal die Zahlen weggelassen, damit weder die Rationalisten noch die Idealisten sich daran stoßen. Blickt mal einfach auf das Rotgeschriebene hier. Ich stelle mir hier Menschen vor, die Gott leidenschaftlich lieben, die gern zusammenkommen und authentische Beziehung leben, weil sie geistlich wachsen wollen und weil sie sich bewusst sind, wir können das nur, wenn wir füreinander da sind, wenn wir uns auf diesem Weg auch einander helfen, verändert zu werden. Und deshalb wollen wir einander dienen. Und ich sehe eine Gemeinde, die auch ein brennendes Herz hat, eine Liebe für die Verlorenen, für die Menschen, die unter die Räder gekommen sind, für die Menschen, deren Leben in Trümmern liegt, die kaputt sind und die Jesus nicht kennen. Wollen wir diese Vision verfolgen? Das können wir nur, wenn wir die Not sehen, wenn wir die Not fühlen, wenn wir ins Gebet gehen und sie teilen mit Gott und auch mit anderen Weggefährten, wenn wir den Thron Gottes bestürmen, uns in seine Abhängigkeit begeben und wenn wir bereit sind, den Willen Gottes in der Kraft Gottes zu tun. Lass uns beten. Lieber Herr, du hast uns durch deinen Geist das Buch Nehemia geschenkt. Und es ist erstaunlich, wie dein Wort auch diese antiken Texte aus dem Alten Testament auch heute noch solche Relevanz haben für unser Leben. Und ich möchte danken, dass dein Geist uns dein Wort entschlüsselt und es auch anwendet auf unser Herzen. Und so bitte ich dich, Herr, ganz besonders, dass wir nicht nur vergessliche Hörer sind, dass es tiefer dringt und dass dein Geist eine Leidenschaft, ein Feuer in uns entfacht für den Auftrag und für die Vision, die du uns schenkst. Herr, wir wollen diesen Auftrag erfüllen. Wir wollen hier ein Ort sein, wo Menschen einfach von Herzen dir nachfolgen, dich lieben, einander lieben, einander helfen, dir ähnlicher zu werden. Und die auch ganz klar ein Zeugnis deiner Liebe und Wahrheit in dieser Welt sind. Und ja, wir können diesen Auftrag und diese Vision nur verwirklichen, wenn wir erfüllt werden von deiner Kraft. Und wir möchten dir sagen, wir wollen deinen Willen tun. Wir wollen auch erkennen, Herr, wo wir gehindert werden, wo Sünde uns vielleicht auch blockiert. Hilf uns, das zu erkennen und zu bekennen und zu bereinigen und all das, was noch stört, auf diesem Weg, diesen Auftrag zu erfüllen, entferne es, zeig es uns. Und lass uns Menschen sein, Herr, die von ganzem Herzen in deinem Dienste stehen und erfüllt von deiner Kraft deinen Auftrag erfüllen. Das ist mein Gebet für mein Leben, für unsere Gemeinde hier. Und in deinem Namen beten wir, Herr. Im kostbaren Namen Jesus. Amen.